Ein Podcast der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Heute Cannabis und Parkinson.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Heute wollen wir uns dem Thema Parkinson und Cannabis widmen, was ja in der aktuellen Diskussion sehr oft angesprochen wird. Als meinen Gast darf ich Herrn Dr. Vatterroth begrüßen, der uns heute hier zu diesem besonderen Thema Rede und Antwort stehen wird. Herzlich willkommen, Herr Dr. Vatterroth.
Also Dank für die Einladung.
Ja, die erste Frage, die wir zu diesem Thema haben, wäre eigentlich, wie lange kennt man Cannabis in der Medizin schon?
Das ist eine tolle Frage. Wenn man sie exakt beantwortet, über 5000 Jahre. Und bereits vor 5000 Jahren wurde medizinisches Cannabis, also damals natürlich noch nicht als medizinisch erkannt, eingesetzt für sehr viele Symptome, für die wir es heute auch einsetzen, beispielsweise für den Schmerz. Und war dann sehr lange, bis etwa in die 30er Jahre, auch ein durchaus anerkanntes Heilmittel. In der Zeit so 1925 bis 30 waren etwa 50% aller Pharmaka, die man in einer Apotheke kaufen konnte, in irgendeiner Weise mit medizinischem Cannabis versetzt. Also das ist schon eine sehr alte Geschichte. Wir sprechen immer davon, dass die Verwendung von medizinischem Cannabis eigentlich eine der bestbelegten Langzeitstudien überhaupt ist. Und im deutschen Raum können wir medizinisches Cannabis seit 2016 in Einzelverordnungen verwenden und seit der Gesetzesänderung 2017 dann auch offiziell über BTM-Rezept verordnen.
Das ist ja in der Tat eine sehr lange Zeit. Und man sollte eigentlich annehmen, dass über diesen Zeitraum hinweg Erfahrungen auch in der Behandlung mit Parkinson gewonnen worden sind. Wenn man sich in der heutigen Diskussion umschaut, werden verschiedene Hanfprodukte angeboten. Über welche Form der Bereitstellung von Cannabis sprechen wir und wie unterscheiden sich eigentlich diese Formen?
Also wenn wir jetzt über die Anwendung bei Parkinson-Patienten oder bei Symptomen von Parkinson-Patienten sprechen, dann sprechen wir in erster Linie über den Begriff des medizinischen Cannabis. Unter medizinischem Cannabis wird in erster Linie mal der Wirkstoff THC vergesellschaftet und in zweiter Linie der Wirkstoff CBD. Zum Wirkstoff CBD muss man im Besonderen sagen, den kennen viele Zuhörer sicherlich, weil er auch in Supermärkten, in Drogeriemärkten zu kaufen ist. Davor kann ich im Grunde eigentlich nur warnen. Nur die Apothekenware ist das, was für den Patienten geeignet ist. Und die muss halt eben in der Regel verordnet werden.
Also sollte man als Parkinson-Patient die Finger von CBD weglassen und sich wirklich mit dem behandelnden, ambulant behandelnden Neurologen auseinandersetzen, inwieweit hier eine mögliche Behandlung mit Cannabis in Bezug auf die Indikation Parkinson angebracht ist?
Also es ist dringend zu empfehlen, weil die Zubereitungen, die es in Drogerien und Supermärkten beispielsweise gibt, sind absolut unterdosiert und der Betroffene muss sie sowieso selber bezahlen. Das heißt, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier überhaupt nicht überein.
Nun haben wir in der Vergangenheit gelernt, dass Morbus Parkinson sich bei jedem Patienten unterschiedlich bemerkbar macht und auch mit verschiedenen Symptomatiken. Welche Symptome werden eigentlich in erster Linie bei der Behandlung mit Cannabis angesprochen?
Also wenn wir von einer Behandlung mit medizinischem Cannabis sprechen und da vorrangig, sage ich jetzt mal, mit einer THC-dominanten Variante, dann ist es so, dass wir im Blickpunkt eigentlich die Symptome haben. Wir sprechen also nicht so primär von der Behandlung Parkinson, sondern von Symptomen. Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen. Dazu gehören einmal der Tremor als eines der wichtigen Parkinson-Symptome. Dazu gehören schmerzhafte Dystonien. Dazu gehören Schlafstörungen. Und als eigentlich Nebenwirkung, aber sehr wirksam bei Parkinson-Patienten, also Nebenwirkung der THC-Behandlung, die Pseudohypersalivation, also das vermehrte Speichelbildung, die sich mit niedrigen Dosierungen THC sehr gut in den Griff bekommen lassen. Das wären schon mal vier Aspekte. Darüber hinaus gibt es ja bei Parkinson-Patienten noch andere zusätzliche Symptome, angefangen von der depressiven Stimmungslage, bis zu Unruhezuständen. Also es gibt eine Fülle von Einzelsymptomen. Man muss im speziellen Fall gucken, welches für den Patienten geeignet ist. Aber es gibt sehr viele Symptome, die in Frage kommen können.
So wie die medikamentöse, die herkömmliche medikamentöse Behandlung verschiedene Hirnareale ja anspricht, stellt sich daher auch die Frage aus meiner Sicht, welche Hirnareale werden eigentlich bei der Behandlung von Cannabis angesprochen und kann es da zu Veränderungen bei bestimmten Hirnstrukturen kommen, bei einer Langzeitbehandlung?
Also wir wissen bis jetzt, dass wenn THC sehr früh eingesetzt wird, das heißt im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, was meistens dem Freizeitgebrauch entspricht und keine medizinische Behandlung ist, dass es da zur Veränderung der Rezeptoren im Gehirn kommen kann. Wir wissen genauso, dass es oberhalb des 23. Lebensjahres durch THC eigentlich in der Regel nicht mehr zu entsprechenden Veränderungen kommt. Das heißt, im medizinischen Bereich, gerade bei Parkinson-Patienten, die in der Regel ja deutlich älter als 23 Jahre sind, sehe ich hier keine Probleme. Die andere Frage ist, warum wirkt es überhaupt? Das steckt ja so ein bisschen in Ihrer Frage auch mit drin.
Genau.
Und da kann man Rückgriff nehmen, einmal auf eine Therapie, die wir bei Parkinson grundsätzlich einsetzen. Und etwas, was vielleicht viele Parkinson-Patienten ohnehin schon mal gehört haben oder wissen, dass es neben dem dopaminergen Kreislauf auch den Effekt von Glutamat auf die Parkinson-Erkrankung gibt. Und medizinisches Cannabis ist im Grunde eigentlich nichts anderes als ein Wirkstoff, der von außen zugeführt wird in ein System, das wir normalerweise sowieso haben. Wir sprechen dann von dem sogenannten Endocannabinoid-System. Und immer dann, wenn das physiologische, also das körpereigene, natürliche System überlastet ist, greifen zunächst mal die körpereigenen Endocannabinoide ein. Und wenn die erschöpft sind, dann kann man mit externen, also mit von außen zugeführtem THC oder CBD, dies ausgleichen. Insofern haben wir ein ganz natürliches System, das überwiegend im Glutamathaushalt seine Wirkung tut und das, wenn man es genau nimmt, viele Parkinson-Patienten aus der Substitutionstherapie mit Dopamin kennen, weil da machen wir ja auch nichts anderes, als einen Mangel von außen zu ersetzen.
Das wird sicherlich eine große Beruhigung sein für viele Patienten. Und gleichzeitig verbinden ja auch viele Patienten mit der aktuellen Diskussion um die Zulassung von Cannabis große Hoffnungen. Gibt es valide Studien zur Behandlung von Parkinson-Patienten mit Cannabis? Und wenn ja, mit welchen Ergebnissen? Gerade vor dem Hintergrund der von Ihnen eingangs dargestellten Zeitspanne von rund 5000 Jahren.
Ja, das ist ein bisschen ein Problem, weil die meisten Mediziner unter validen Studien evidenzbasierte Zulassungsstudien verstehen und die gibt es für medizinisches Cannabis eben nicht. Das war bisher nicht erforderlich. Das wird vom Gesetzgeber auch für die Behandlung mit medizinischem Cannabis nicht gefordert und es ist aus meiner Sicht auch eher nicht wahrscheinlich, dass wir das noch bekommen werden. Es gibt aber seitdem medizinisches Cannabis, sagen wir mal seit 2018, 2019, auch für Patienten eingesetzt wird, auch für Parkinson-Patienten eingesetzt wird, gibt es zunehmend mehr kleinere Studien, die über das Maß der Fallbeobachtung hinausgehen. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Studie aus Österreich, die in so einem Crossover-Design, Patienten haben Cannabis bekommen, eine andere Gruppe hat es nicht bekommen, dann hat man die ausgetauscht und hat geguckt, was passiert dann in der Gesamtsumme damit. Und bei diesen kleinen Studien kann man sehr wohl nachweisen, dass für die vorhin von mir angesprochenen Symptome deutliche Verbesserungen für die Patienten zu erzielen sind. Man muss vielleicht einschränkend dazu sagen, in Deutschland ist die Verordnung von Medizinalcannabis nur dann erlaubt, zurzeit zumindest mal, wenn vorher entsprechend andere leitlinienkorrekte Therapien durchgeführt worden sind.
Das ist sicherlich nochmal eine sehr wichtige Aussage für unsere Mitglieder, denn diese Art der Behandlung werden die wenigsten im Blickpunkt haben. Aber nochmal zurück zu der Aussage, dass es im Grunde nur kleinere Studien gibt. Warum ist das so? Fehlt es an finanziellen Mitteln? Denn an der Zahl möglicher Probanden kann es ja aus meiner Sicht eigentlich nicht mangeln.
Also es fehlt sicherlich nicht an Patienten und auch Patienten, die bereit werden, eine Therapie mit medizinischem Cannabis in Studiendesign mit durchzuführen. Das ist sicherlich eine Frage der Finanzierbarkeit. Wenn Sie ein neues Pharmakon auf den Markt bringen, dann haben Sie gesetzliche Grundlagen, die eine Zulassungsstudie zwingend erforderlich machen. Und danach ist die Firma, die diese Kosten übernommen hat, auch für einen gewissen Zeitraum mit ihrem Produkt geschützt. Einen solchen Schutz gibt es für THC und CBD nicht. Jede Firma, die das finanzieren würde, hätte hinterher das Problem, dass die Ergebnisse der Studie von jedem anderen Anbieter in diesem Bereich genauso genutzt werden könnte, ohne dass es einen Patentschutz gibt. Das müsste, wenn Interesse besteht, eher staatlicherseits oder über Universitäten gefördert werden. Da gibt es auch kleinere Studien, aber die sind halt eben noch sehr klein.
Das ist natürlich eine sehr wichtige Aussage und kann in der Tat es begründen, warum es keine größeren validen Studien gibt. Nochmal zurückzukommen auf die den Wirkungsmechanismus von Cannabis. Viele Parkinson-Patienten kennen es aus ihrer eigenen Erfahrung, dass die normalen Anti-Parkinson-Präparate eine gewisse Anlaufzeit benötigen, bevor sie ihre Wirkung entfalten. Wie ist dies eigentlich bei Cannabis?
Also wir beginnen grundsätzlich mit einer sehr niedrigen Dosierung, die in sehr vielen Fällen noch nicht eine Wirkung entfalten kann, weil sie einfach zu niedrig dosiert ist. Aber das kennen Parkinson-Patienten auch von ihren eigenen Medikamenten, dass man erst einen bestimmten Medikamentenspiegel erreichen muss. Ab diesem Zeitpunkt kann man aber sehr schnell sagen, ob es eine Wirkung geben wird oder nicht. Die Wirkung als solche setzt bei Erreichen des Patienten individuellen Medikamentenspiegels oder Wirkstoffspiegels sehr, sehr schnell ein. Die Wirkung von medizinischem Cannabis ist in der Applikationsform eines Öls etwa Eintrittszeit ungefähr 1 bis 1,5 Stunden nach Einnahme. Und wenn man übers Inhalieren spricht, das wären also dann die Blüteninhalationen, sogar innerhalb von 1/2 Stunde eine Wirkung zu verspüren. Allerdings immer in der entsprechenden für den Patienten individuellen Dosierung.
Das kann also unter Umständen sehr schnell gehen. Jeder Parkinson-Patient weiß, dass die Einnahme von Medikamenten mit bestimmten Nebenwirkungen verbunden ist. Mhm. Gilt dies auch für Cannabis? Und wenn ja, mit welchen Nebenwirkungen muss man als Patient bei der Einnahme von Cannabis rechnen?
Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es nicht sehr viele evidenzbasierte Studien gibt, aber über die Nebenwirkungen weiß man eine ganze Reihe. Einfach deswegen, weil man die Nebenwirkungen schon aus dem Freizeitbereich kennt. Das ist ja auch kein anderer Wirkstoff. Und weil es eben auch zu anderen Indikationen schon zeitlang entsprechende Nebenwirkungsstudien gibt. Und man kann eigentlich aus all diesen vielen Studien oder Informationen herauslesen, dass das Risiko für Nebenwirkungen und der Behandlung mit medizinischem Cannabis, und da sprechen wir jetzt zunächst mal von THC, ausgesprochen gering ist. Berichtet wird immer wieder von einer Schwindelsymptomatik, die zu Beginn auftreten kann, die wir dadurch versuchen zu korrigieren, dass wir mit einer Abenddosierung anfangen und der Patient im Grunde diese Symptomatik ganz gut verschläft. Das legt sich auch bei den Patienten, bei denen es auftritt, nach den ersten 10, 14 Tagen problemlos. Dann hatte ich eine eher günstige Nebenwirkung schon angesprochen, das ist die Mundtrockenheit. Die wird sehr häufig berichtet, aber die kann hier bei diesen Patienten durchaus sinnvoll sein. Und dann berichten viele Patienten von einem sogenannten Fressflash, also von einer Appetitsteigerung, die auch sehr deutlich sein kann. Wir können auch Cannabis zu diesem Zweck sogar einsetzen, wenn Patienten unter Inappetenz, also Mangel an Appetit leiden. Das sind schon die wesentlichsten, die auftreten. Es gibt noch ein paar kleinere, die aber im Verhältnis so selten sind, dass man sie eigentlich nicht erwähnen muss. Erwähnen sollte man noch die Angst, die viele haben, nämlich vor dem Auftreten von Psychosen unter THC. Das ist durchaus eine Nebenwirkung, die auftreten kann. Allerdings wissen wir, dass die überwiegend dann auftritt, wenn man im Vorfeld als Arzt nicht gründlich geprüft hat, ob der Patient hierfür ein Risiko hat. Also früher aufgetretene Psychosen wären auch eine Kontraindikation. Da sollte man den Patienten nicht mit THC behandeln.
Nun wissen wir ja, dass aus vielen Berichten der aus von Funk und Fernsehen, dass Auswirkungen von Alkohol und Rauschgift einen enormen Einfluss auf die Fahrtauglichkeit haben. Mhm. Gleichzeitig ist die Fahrtauglichkeit ja auch Ausdruck der Lebensqualität vieler Parkinson-Patienten. Welche Auswirkungen hat daher eine kontinuierliche Behandlung mit Cannabis auf die Fahrtauglichkeit?
Also der Gesetzgeber hat hier im Grunde keine Einschränkungen vorgenommen, die nicht jeder, auch unabhängig, ob er Parkinson-Patient ist, unabhängig, ob er Cannabis konsumiert, zu medizinischen Zwecken berücksichtigen müsste. Klassisches Beispiel, Sie stehen morgens auf und haben vielleicht schlecht geschlafen, Ihnen ist übel, Sie können sich nicht konzentrieren, sollte keiner von uns Fahrzeug fahren. So, das wäre eine typische Einschränkung, die Sie natürlich auch unter einer Cannabistherapie vorkommen könnte. Darüber hinaus ist es gesetzlich nicht geregelt. Wer Cannabis zu medizinischen Zwecken bekommt, dies in der Dosierung zu sich nimmt, wie sie vom Arzt verordnet ist, ist nicht beeinträchtigt in Bezug auf die Fahrtauglichkeit und wird auch gesetzlich dafür nicht belangt. Er muss allerdings dafür Sorge tragen, dass er Nachweis führen kann, dass er keine größere Menge zu sich genommen hat, als die verordnet ist, dass es auch tatsächlich zu medizinischen Zwecken ist. Das ist immer zu berücksichtigen. Wir empfehlen den Patienten in der Regel die ersten 14 Tage bei Neueinstellung kein Fahrzeug zu fahren und dann zu gucken, wie eben die Verträglichkeit ist. Aber gesetzlich ist das nicht beeinflusst. Sie haben aber auch die Kombination aus Alkohol und entsprechender Konsum angesprochen. Da muss man natürlich sagen, beide ergänzen sich. Also wer glaubt, man könnte mit einem Glas Bier noch ganz gut Auto fahren und dazu seine medizinische Cannabisdosis konsumiert, der kann unter Umständen durchaus die Fahrtüchtigkeit hierbei verlieren, auch wenn er vielleicht mit einem Glas Bier oder mit seiner reinen Medizin-Cannabis-Verordnung fahrtüchtig wäre. Also die Kombination sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Also ist auf jeden Fall Vorsicht angebracht im Zusammenhang mit Fahrtauglichkeit.
Ja.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Symptomatik und die Ausprägung der Erkrankung bei den verschiedenen Parkinson-Patienten sein kann. Nicht zu Recht oder gerade zu Recht ist deshalb jedes Anti-Parkinson-Medikament nicht unbedingt immer das Mittel der ersten Wahl. Bei der Unterschiedlichkeit von Medikamenten und den Einnahmezeiten stellt sich natürlich die Frage, für welche Patientengruppe kommt eine Cannabisbehandlung in Frage, beziehungsweise welche Patienten mit welchen Symptomatiken sollten sich nicht angesprochen fühlen?
Wir kennen eine Vielzahl von Einzelsymptomen, ganz unabhängig jetzt vom Parkinson-Erkrankungsbild, wie sie aber auch bei Parkinson-Patienten vorkommen können. Ich habe ja einige vorhin schon mal erwähnt. Aus der Sicht ist es für mich so, jeder Parkinson-Patient, der eine Symptomatik hat, die mit Leitlinien korrekter Medikation plus Co-Therapien nicht ausreichend behandelt ist oder der unter entsprechenden Medikamenten starke Nebenwirkungen hat, sodass er sie wieder absetzen muss, hat zumindest mal eine Chancenindikation, mit THC und CBD behandelt zu werden. Wir wissen genauso wenig wie mit Medikamenten auch, ob das im Einzelfall für den Patienten erfolgreich sein wird. Aber wir wissen, dass es Patienten gibt, die davon sehr gut profitieren können. Und deswegen versuchen wir das im stationären Setting auch für die Patienten mit zu integrieren. Soweit die Studien es hergeben, besten Aussichten haben tatsächlich Patienten mit schmerzhaften Dystonien. Da können wir sehr gut behandeln. Und Patienten mit Schlafstörungen, auch mit Schlafstörungen, die aus dem Bereich der motorischen Unruhe, also den REM-Schlafstörungen kommen. Auch da haben wir schon Patienten behandelt und auch im Schlaflabor zeigen können, dass es hier zu einer positiven Beeinflussung kommt.
Vielleicht noch einmal zur Klarstellung. Nur aufgrund der Indikationsstellung Parkinson hat ein Parkinson-Patient nicht grundsätzlich Anspruch auf eine Behandlung mit Cannabis. Es muss also, wenn ich Ihnen richtig gefolgt bin, eine leitlinienkonforme Behandlung vorgezogen werden, bevor man zu dem Medikament Cannabis greift.
Im Moment ist die Situation so, wie Sie es beschreiben. Der Gesetzgeber hat Ende 2017, 18 festgelegt, dass Ärzte medizinisches Cannabis auf Betäubungsmittelrezept verordnen können. Das ist zunächst mal unabhängig von der Symptomatologie. Aber die Frage ist ja, erstattet es die Krankenkasse? Und um eine Erstattung von den Krankenkassen, insbesondere von den gesetzlichen Krankenkassen zu bekommen, muss man einen Antrag stellen. Und in diesem Antrag greift dann eine andere Gesetzesregelung. Hier muss nachgewiesen werden, dass entsprechende Leitlinientherapien bereits durchgeführt worden sind, dass sie entweder, das ist so ein furchtbares Wort, ausgereizt sind, aber das steht so ein bisschen in den Grundregeln drin, oder dass Nebenwirkungen aufgetreten sind, die für den Patienten nicht vertretbar sind und deswegen eine Änderung der Therapie erforderlich ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Verordnen können Sie vieles. Kostenerstattung ist die andere Seite der Medaille.
Aber vom Grundsatz her könnte eigentlich jeder ambulant tätige Neurologe, nachdem er gestützt auf seine Dokumentation nachweist, dass die leitlinienkonforme Behandlung erfolgte, hier versuchen, für seinen Patienten eine Behandlung mit Cannabis genehmigt zu bekommen.
Ja, es ist niemand ausgeschlossen aus der Verordnung von medizinischem Cannabis, sind nur Tierärzte und Zahnärzte. Alle anderen beinhalten die Möglichkeit. Es gibt wohl ganz wenige Ärzte in Deutschland, die keine Betäubungsmittelzulassung beantragt haben oder haben. Die können es natürlich nicht, aber das ist ein geringer Anteil. Und alle anderen Ärzte dürfen es verordnen und können auch den Patienten bei der Antragstellung unterstützen.
Schauen wir zum Abschluss unseres Gesprächs mal in die Glaskugel. Welchen Stellenwert wird aus Ihrer Sicht zukünftig die Behandlung mit Cannabis bei der Anti-Parkinson-Behandlung einnehmen?
Also das ist so eine Mischung aus tatsächlich Glaskugel und erfahrungsbasierter Hoffnung. Ich würde mir wünschen, dass wir die Therapie mit medizinischem Cannabis nicht erst sozusagen am Ende einer Endstrecke der Behandlung einsetzen können, sondern dann, wenn wir die von mir skizzierten Symptome beim Patienten antreffen und es dann auch verordnen können. Ich glaube auch, dass unabhängig davon, dass es keine Zulassungsstudien dafür gibt, wie es irgendwann eintreten wird, zumal die Diskussion um die Freigabe im Freizeitmarkt, die ich hoffe zumindest für bestimmte Indikationen, auch den medizinischen Teil befördern wird. Es macht letztendlich keinen Sinn, dass ein Arzt, der seinen Patienten über viele Jahre betreut hat, also einen chronischen Patienten betreut, wie es im Gesetz übrigens auch vorgeschrieben ist, es muss sich um chronische Erkrankungen handeln, dass der seine Begründung nochmal jemandem, einem anderen Kollegen vorlegen muss, der den Patienten gar nicht kennt, und dann zu hören, nee, das machen wir jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht. Von daher glaube ich daran, dass medizinisches Cannabis sich in der Therapie durchsetzen wird. Es ist eine Chance, es ist kein Allheilmittel, aber die haben wir noch nie gehabt. Aber es ist eine zusätzliche Chance für Parkinson-Patienten, wenn andere Therapien versagt haben. Und perspektivisch hoffe ich auch früher einsetzbar.
Ich darf mich für dieses Schlussplädoyer ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Vatterroth, dass Sie uns auch heute hier für diesen Podcast Rede und Antwort gestanden haben. Ich darf mich bei der Gelegenheit auch bei der Firma Stada bedanken für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses Podcasts und hoffe, dass dieser Podcast bei vielen Patienten und Angehörigen die bestehenden Fragen rund um die Behandlung von Parkinson mit Cannabis beantworten wird. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Schauen Sie doch ab und zu auf unserer Webseite www.parkinson-vereinigung.de hinein. Wir werden Sie dort informieren, sobald eine neue Episode zum Thema Parkinson verfügbar ist. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.